Willkommen hier bei einer neuen Episode in Podcast für dich. Heute geht es um das Thema Anti-Aging.
Dauerwerbesendung.
Und wie man Anti-Aging betreiben kann, das sagt uns der Ralf Gabler, Fitness-Gesundheitsexperte und das schon seit über 40 Jahren. Hallo Ralf, schön, dass du da bist hier in unserem virtuellen Studio. Und natürlich auch vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr dem Podcast beiwohnt. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann könnt ihr den Podcast natürlich jetzt abonnieren. Lieber Ralf, wie gesagt, schön, dass du da bist. Und Anti-Aging, was verstehst du darunter und was kann man deiner Meinung ja für sich tun? Ich sag ja nicht gerne gegen etwas, also gegen das Alter ist, Altern ist immer blöd, ja. Sondern ich sage immer, was kann man für sich tun, um körperlich und geistig auch fit zu bleiben?
Ja, danke dir, Ulrich, für die nette Vorstellung. was kann man für sich tun? Also ich finde es gut, dass man kann nichts gegen das Altern tun. Ich meine, wir werden ja alle älter. Man kann aber dafür sorgen, dass man möglichst lange, möglichst uneingeschränkt Dinge tun kann. Und sollte man schon Einschränkungen haben, zumindest das auf dem Level halten, dass es nicht schlechter wird. Weil wenn man nichts dagegen tut, wird man quasi abgetrieben. Das ist wie wenn man im Fluss schwimmt. Die nichts tun, die werden mit dem Fluss getrieben. Und dann gibt es noch die so ein kleines bisschen in dem Fall dagegen schwimmen, gegen die Strömung schwimmen. Und das kann man gut tun. Das wäre übrigens auch schon ein probates Anti-Aging-Mittel. Sich zu bewegen, egal ob das jetzt Schwimmen ist oder ob das Spazierengehen ist, ob das Wandern ist, ob das Radfahren ist, eines der besten Mittel, um etwas für sich zu tun und nicht so schnell zu altern, zumindest solange ich die Regeneration dabei beachte, ist sich zu bewegen.
Also raus und gewandert, raus und mit dem E-Bike vielleicht, wenn man mit irgendwelchen Knochenproblemen zu tun hat, dann kann man mit einem E-Bike wunderbar sich fortbewegen.
Absolut. Jede Bewegung ist besser als keine. Also auch die mit dem E-Bike. Ich fahre noch Biobike oder wieder. Ich hatte lange Zeit ein E-Bike, habe es aber wieder verkauft. Fahre jetzt mittlerweile wieder Biobike, war aber das E-Bike für mich auch der Einstieg, um wieder Normalrad zu fahren. Deshalb nichts verdammen. Alles, was für Bewegung sorgt, ist gut.
Ja, es gibt ja auch Leute, die haben Knieprobleme oder Probleme mit der Hüfte, ja. Und die dürfen diese Gelenke nicht zu arg belasten, weil die vielleicht durch Arthrose oder Ähnliches abgenutzt sind. Und da ist natürlich so ein E-Bike ganz, ganz toll. Aber wir wollen keine E-Bike-Diskussion hier vom Zaun brechen.
Ja. Und E-Bikes jetzt, sind okay.
Ja, und wer jetzt sagt, ich habe keinen Platz für ein E-Bike oder ich habe keinen Platz für ein Fahrrad, ja, der kann, und es kostet nichts, wirklich nichts, ja. Wandern gehen, wandern. Einfach rausgehen in die Natur und wandern.
Genau. Und also letztlich ist es ja das Gleiche. Wandern klingt schon wieder so nach großem Rucksack, Anstrengung, Berge, ich weiß nicht was. Lass es uns einfach spazieren gehen nennen, Ulrich. Das ist das, was jetzt nicht so eine, für viele ist Wandern, ich weiß das also von meiner Kundschaft her auch, das hat schon wieder so eine gewisse Aversion, das erfordert Planung, das erfordert Proviant im Rucksack, ich weiß nicht was alles. Nee, geht raus, geht spazieren, bewegt euch ein bisschen und wenn es ein Schaufensterbummel ist, scheißegal, Hauptsache raus, Hauptsache ein bisschen gegangen.
Ja, aber ist es denn so gesund, wenn man in der Stadt spazieren geht? Ich meine, da gibt es Autoabgase, da gibt es Feinstaub und so weiter, da ist doch die...
Ja, das ist sicherlich nicht die ideale Umgebung, um spazieren zu gehen. Also da gebe ich dir durchaus recht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, sich zu bewegen. Und das ist so ein bisschen was, also ich neige da selber mit dazu, muss ich also ganz klar sagen, das ist so ein Perfektionismus, der uns anhängt. Wir versuchen ja, also wenn ich dann schon mal spazieren oder wandern gehe, dann natürlich muss die Umgebung passen und das muss alles stimmen. Nein, scheiß drauf, mach's einfach. Egal wo, egal wie. Bitte nicht jetzt die nächste halbe Stunde, sage ich mal, weil wir hören gerade Podcast.
Wobei wir den Podcast, den Podcast kannst du auch anhören, wenn du wandern gehst. Spazieren gehst. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder wandern
gesagt. Ich höre meine Podcasts fast immer beim Spazieren gehen. Also insofern völlig richtig. Macht da was Tolles, gibt sogenannte Knochenschallkopfhörer, damit habt ihr die Ohren offen, also gleich noch ein praktischer Tipp. Ihr hört die ganze Umgebung, ihr hört die Vögel zwitschern und ihr hört alles ringsrum, ihr hört in der Stadt auch, wenn euch ein Auto fast überfährt.
Also keine Kopfhörer mit Noise Cancelling.
Genau, das auf keinen Fall.
Sonst ist man so ein bisschen abgeschottet, gell?
Das ist richtig. Also die Knochenschallgeschichte ist eine richtig geniale Sache, weil eben der Gehörkanal komplett offen bleibt und damit nicht zusätzlich auch belastet ist.
Jetzt gibt es ja Menschen, die gehen gerne spazieren. Keine Frage, ja. Bei schönem Wetter. Was macht man denn bei schlechtem Wetter?
Spazieren gehen?
Da wäre ich nass, da ist es kalt, das hat jetzt gerade, wir haben jetzt Oktober, Mitte Oktober und da hat es vielleicht 1 Grad, jetzt hier gerade in München und kalt.
Also sicherlich, wer jetzt im Winter anfängt damit, für den ist vielleicht nicht ganz so nice. Also das gebe ich durchaus zu. Es ist idealer, das im Spätsommer anzufangen. Aber man kann es auch im Winter anfangen. Wir haben ja, Gott sei Dank, diese wunderschöne Klimaerwärmung. Wird ja nicht mehr so kalt, wie es schon mal war. Nee, also nehmt das bitte nicht so ernst. Also an Klimaerwärmung ist jetzt so direkt mal erstmal nichts gut.
Ich wollte es gerade sagen, gleich hagelt's negative Kommentare. Ja?
Nein, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich meine das manchmal nicht ganz so ernst, wie ich sage. Aber man kann raus, das ist die eine Geschichte. Es gibt Schirme, es gibt wasserdichte Jacken, es gibt wasserdichte Schuhe. Wir haben ja im Prinzip alles. Und wenn ich das alles nicht will, es gibt kleine Laufbänder für drin, es gibt Stehfahrräder für drin, sogenannte Ergometer, es gibt Rudergeräte, es gibt Langlauftrainer. Also es gibt die riesige Vielzahl von Indoor-Ausdauergeräten, an die man sich dran stellen, dran sitzen, dran laufen kann. Also
es gibt sowas, das heißt Fitnessstudio. Und das Spannende dabei ist das, dass die Fitnessstudios an den Menschen verdienen, die nicht ins Fitnessstudio gehen, ja, die ein Abo haben, ja, aber nicht hingehen. Und was ganz, ganz spannend ist, es gibt auch viele, viele Arbeitgeber, die das sogar noch fördern.
Das nicht hingehen, ja, ist richtig.
Nein, das hingehen fördern.
Ich weiß.
Ja, der Podcast wird lustig, ich merke es schon. Wenn wir im Herbst beginnen, uns nach draußen zu begeben und spazieren zu gehen oder einer anderen Tätigkeit nachgehen, dann fördert das natürlich auch das Immunsystem.
Ganz klar, weil wir uns mit dem Wetter auseinandersetzen. Wir kriegen Kälte, wir kriegen Wärme. Wir müssen uns akklimatisieren. Auch das ist eine super Geschichte, was die Gesundheit angeht. Ganz klar. Also die Auseinandersetzung mit Witterung ist was, was uns einerseits natürlich belastet, aber wie mit jeder Belastung, das ist bei Sport ja im Prinzip nicht anders. Die Belastung setzt einen kleinen Schaden, wenn man es richtig macht, nur einen kleinen Schaden. Und in der darauf folgenden Ruhephase baut der Körper zusätzliches Potenzial auf. Das ist das, was man unter Training versteht, eine Belastung und eine Regeneration. Und genau das funktioniert logischerweise auch, wenn es um Wetter, wenn es um Kältereize, wenn es um ähnliche Dinge geht, ganz klar.
Und der Schaden wird dann wieder vom Körper behoben. Ja, aber jetzt muss ich dich was fragen. Wenn ich mich da bewege und dann friere ich und ich muss mir
dann
Sachen kaufen.
Dich schneller.
Ja, und beweg dich schneller. Ich sage ja, der Podcast wird lustig. Ist es da nicht einfacher, ich gehe in eine Apotheke oder einen Drogeriemarkt meines Vertrauens und hau mir Multivitamindosen rein, also Tabletten, irgendwelche Brausedinger, Selen und Zink und hast du nicht gesehen. Es ist auch viel einfacher. Da kann ich sogar noch bei arbeiten und Fernsehen schauen.
Das ist natürlich sehr viel einfacher, hat aber einfach keinen Effekt. um das auch ganz klar zu sagen. Also wir sind, wenn man so, ich weiß, da gibt es viele Menschen, die was anderes behaupten, aber wenn man so in der großen Masse schaut und mal so über, nicht auf Einzeldinge guckt, sondern auf das Große und Ganze, sind wir extremst gut versorgt mit Vitaminen, mit Mineralien etc.
Wenn man sich ordentlich ernährt, das muss man auch dazu sagen. Wenn ich die ganze Zeit in ein Schnellrestaurant gehe, morgens, mittags und abends, dann kann es sein, dass ein gewisser Mangel entsteht. Möglicherweise.
Da gebe ich dir völlig recht. Wobei spannenderweise ja viele von diesen Vitaminen, die wir zu uns nehmen, die kommen aus dem hohen C, wo Vitamine ergänzt sind, die Fette sind sehr oft vitaminergänzt etc. pp. Also wir leben ja auch in einer Zeit, wo selbst die in Anführungszeichen Nahrungsmittel ergänzt werden. Wir haben Obstsorten, die auf hohe Vitaminwerte zum Teil gezüchtet sind. Also wir haben an sich eine ganz gute Versorgung.
Die Versorgung ist gut. Ich muss es aber auch kaufen und zu mir nehmen. Das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung dafür.
Völlig richtig.
Und am allerbesten ist es wahrscheinlich, diese Vitamin-C-Bomben im positiven Sinne zu sich zu nehmen und spazieren zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Weil was uns sehr häufig fehlt oder fast allen fehlt, ist Licht. Und unser Körper braucht im Prinzip Licht, um den Biorhythmus zu funktionieren zu lassen. Also wir haben so ein bisschen ein Problem. Wir haben über die FCKWs haben wir die Ozonschicht kaputt gemacht und die sich jetzt gerade wieder erholt. Also ist nicht alles schlecht. Wir werden überleben höchstwahrscheinlich. Wir sind gerade dran, das wieder zu reparieren, was wir vorher versaubeutelt haben. Dadurch wurde aber so ein kleines bisschen leider die Sonne verteufelt. Und die Sonne ist einfach eine Sache, die uns seit es Menschen gibt, verfolgt. Das heißt, wir hatten die immer um uns rum. Und wir haben auch früher in einem relativ natürlichen Rhythmus gelebt. Das heißt, morgens ging die Sonne auf, wir haben das mitbekommen, wir sind aufgestanden, wir sind raus an die frische Luft, wie man so schön sagt. Der Junge muss an die frische Luft, geklaut bei H.P. Kerkeling. Und wir sind dann raus an die frische Luft und haben uns dort bewegt und waren in der Sonne. Und unser Körper ist darauf getrimmt, auch unsere Zellen, dieses Licht zu bekommen. Das hat eine Wirkung zum Teil über die Körperzellen. Also das geht weit über das raus, was man als Vitamin-D-Produktion kennt. Das setzt Botenstoffe frei etc. etc. Das wird über die Augen, wird der Stoffwechsel mitgeregelt, also die Lichtsinneszellen in den Augen haben eine regulative Wirkung. Und also der Körper reagiert beispielsweise auf Morgenrot, was etwas andere Frequenzen hat als Abendrot. Also aufgehende Sonne hat etwas andere Frequenzen als untergehende Sonne. Und das lässt sich nachweisen, dass wir anders reagieren darauf.
Und ja, wenn wir nicht rausgehen,
fehlt das.
Ja, genau. Und wenn wir kennen das ja. Frühling, Sommer, Sonne geht auf, wir sind gut drauf. Winter, da wird es schwierig. Es gibt ja auch die sogenannte saisonale Depression und die gibt es nur im Winter. Warum gibt es die nur im Winter? Weil die Leute einfach zu wenig Licht abbekommen. Du hast völlig recht, ja. Und das wirkt sich auch auf die Psyche aus.
Ganz klar.
Dass wir dann antriebsloser sind.
Wir hängen am Licht und durch diese Geschichte einfach auch, ja, Sonne und gefährlich und Hautkrebs und hau dir 3 Zentimeter Sonnencreme drauf am besten, Lichtschutzfaktor 3400 und dass da ja nichts mehr passiert und nichts mehr durchgeht, passiert eben auch was, nämlich das, dass wir viel von unserer biologischen Uhr, von unserem Chronorhythmus verloren haben, dass bestimmte Regulatorien im Körper, Regelzyklen nicht mehr richtig und nicht mehr sauber funktionieren. Und deshalb ist es einfach gut, wenn wir rauskommen und uns draußen bewegen, dass wir jeden Tag Licht abkriegen. Also es gibt beispielsweise eine Empfehlung, die durchaus wissenschaftlich Sinn macht, morgens, wenn die Sonne aufgeht, Also da muss sie wirklich noch ganz am Aufgehen sein. So 5 Minuten ungefiltert, also auch ohne Brille, ohne Fensterglas, ohne sonst was in Richtung Sonne zu schauen. Immer aufpassen, darf nicht wehtun. Wenn es euch unangenehm ist, macht's nicht. Dann ist es zu intensiv. Aber solange das gut geht, weil das wirklich im Körper so eine ganze Kaskade an Regelmechanismen auslöst und ihr dadurch sehr viel besser in den Tag kommt. Im Zweifelsfall auch 1 bis 5 Tassen Kaffee euch sparen könnt dadurch. Da übrigens auch, Kaffee ist kein Wachmacher. Also Kaffee morgens keine so super tolle Idee, weil es den Abbau von Melatonin hemmt. Und das holt euch dann über Mittag wieder ein.
Also
Also.
Melatonin ist ein Schlafhormon. Ja? Da
Genau.
gibt es ja auch ganz viel Werbung immer. Er hat gut geschlafen wegen des Melatoninsprays, was meiner Meinung nach völliger Piffkas ist. Warum? Weil die Konzentration viel zu gering ist, davon abgesehen. Ich glaube, da ist mehr Glaube dabei als wirklicher Effekt. Und
Ja.
ja, Kaffee, ja, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Also jetzt haben wir festgestellt, wenn wir spazieren gehen, dann ist es sinnvoll, auch im Herbst, im Winter ist es sinnvoll und Licht, Sonne ist durchaus dafür geeignet, dass es uns besser geht, dass wir nicht so schnell altern. Aber jetzt mal eine Frage: Wie viele Schritte sollte man denn beim Spazierengehen wenigstens erreichen am Tag?
Also da gibt es gerade ganz neue Forschung. Also wir haben ja, wahrscheinlich hat es jeder im Kopf, die 10.000. Das ist so das, was im Prinzip fast jeder im Kopf hat. Man hat festgestellt, oder die aktuellste Forschung geht darauf, dass es mindestens 3.000 bis 4.000 sein sollten. Das ist so der aktuelle Stand, dass dann mehr als 3.000 bis 4.000 nochmal eine leichte Verbesserung bringen und dass wir so bei etwa 7.000 bis 8.000 Schritten man sagt, so eine Sättigung oder sowas erreicht hat, wo es dann keinen messbaren, wissenschaftlich messbaren weiteren Effekt bringt, was so die allgemeine Gesundheit angeht. Geht dann nicht darum, also es ist kein Schaden dran, sich 15.000 oder 20.000 Schritte pro Tag zu bewegen. So, also ihr könnt euch nicht zu viel, doch man kann sich zu viel bewegen, aber im Prinzip könnt ihr euch nicht zu viel bewegen, solange ihr im normalen Rahmen unterwegs seid.
So,
Es wäre schon
mein
mal.
Schritt, mein Schrittmacher, also nicht Herzschrittmacher, mein Schrittmacher hat gesagt, 7.000, ich muss jetzt stehen bleiben, ja. Also das muss nicht sein, man kann trotzdem sich weiter bewegen.
Du darfst dich da noch ein paar Schritte weiter bewegen. Das ist auch so eine Geschichte, das ist ähnlich, du hast vorher das Fitnessstudio erwähnt. Also es ist ja faktisch so im Fitnessstudio, 5 Wiederholungen oder 9 Wiederholungen oder auch 13, die bringen keinen Effekt. Man muss ja immer entweder 8 machen oder 12. Also wenn man nicht 8 oder 12 macht, dann tut es nicht. Nein, ist natürlich völliger Bullshit, weil das komplett egal, also es ist nicht egal, wie viel Wiederholungen du machst, aber nicht mit einer wird es wirksam und mit einer mehr oder einer weniger ist es auf einmal unwirksam. So funktionieren wir nicht und so funktioniert Natur nicht und so funktioniert Leben nicht. Also wir können uns gerne 20.000 Schritte bewegen. Den ersten nachweisbaren, guten, positiven Effekt haben wir so bei 3.000 bis 4.000 Schritten pro Tag. Es gibt da noch eine viel schickere Zahl und die sagt etwa 120 bis 180 Minuten pro Woche Bewegung, durch die der Puls sich erhöht. Also nicht stark erhöht, aber wenn du jetzt einen Ruhepuls hast, wenn du da draußen zuhörst, der, sage ich mal, bei irgendwo 70 liegt oder 75, und wenn du dann so für 120 Minuten pro Woche, egal ob du die an einem Tag machst oder an 7 Tagen verteilt, deinen Puls auf 90, 95 bringst, was noch ziemlich niedrig ist, dann hast du schon einen sehr, sehr positiven Effekt und hast was Gutes für deine Ausdauer und für deine Leistungsfähigkeit getan.
Und wenn der Puls hochgeht, dann hat es nichts damit zu tun, dass wir ein Vorstellungsgespräch haben oder irgendwie was, sondern es hat was mit Sport zu tun.
Ja. Puls durch Bewegung.
Puls durch
also
Bewegung.
Also Pulserhöhung durch Bewegung, nicht durch Stress.
Genau.
Das ist völlig, also die Bewegung war die Basis.
Ja, ich sag's.
Das hatten wir als Basis.
Und,
ich finde es eine gute Anmerkung.
Ja, und wer irgendwie sich unter 120 Minuten, 180 Minuten nichts vorstellen kann, das sind 2 Stunden beziehungsweise 3 Stunden. Was können wir noch machen, außer uns zu bewegen, in die Sonne zu legen oder mit in die Sonne zu schauen, was können wir noch machen? Welche Faktoren sind denn noch dafür? Bitte?
Meine Lieblingstätigkeit.
Das ist?
Da bin ich richtig gut drin. Schlafen.
Schlafen.
Schlafen. Schlafen ist eins der besten Anti-Aging oder Fitness-Dinge, die man tun kann. Ausreichend und genügend schlafen.
Was ist ausreichend? Also was ist ausreichend Schlaf?
Ausreichend Schlaf, weiß man aus Studien, liegt so, ist von Mensch zu Mensch natürlich ein bisschen verschieden, aber man geht von einem Minimum von 7 Stunden aus und das kann auch problemlos bis 9 Stunden am Tag hochgehen.
Ist es wichtig, dass ich vor Mitternacht oder ist es egal, kann ich auch um 1 Uhr ins Bett gehen und dann bis um 8 Uhr schlafen oder ist 10 Uhr besser, jetzt muss ich rechnen, ein paar Stunden dazu, sagen wir mal, um 5 Uhr dann aufstehe. Was ist besser?
Also es ist schon ganz gut, wenn du den Tagesrhythmus beachtest. Und der Tagesrhythmus, es geht einfach irgendwann die Sonne unter und das ist noch vor Mitternacht, wo die Sonne untergeht. Und sie geht dann auch morgens irgendwann auf. Und solange wir uns in diesem Rahmen bewegen, ist das eigentlich ganz gut. Alles, was nicht in dem Rahmen ist, ist nicht mehr so gut. Es gibt da eben auch Menschen, die tatsächlich etwas lerchiger oder etwas äuliger unterwegs sind, wobei auch das zum Teil Gewohnheiten sind, die man etabliert oder die sich etabliert haben. Also letztlich Versuch, vor Mitternacht ins Bett zu gehen, ja, ist eine gute Idee, wenn du es hinkriegst. Und versuch, deine 7 bis 9 Stunden am Tag zu schlafen, auch um da mit einem Mythos aufzuräumen, man wird durchs Schlafen nicht müde und der Mensch kann nicht zu viel schlafen. Also der Schlaf reguliert sich. Wenn jemand das Gefühl hat, er braucht mehr als 9 Stunden Schlaf am Tag, dann hat der entweder durch irgendeine Tätigkeit einen ganz, ganz extremen Regenerationsbedarf. Das kann auch psychischer Stress sein. Das muss nicht körperlich sein, kann natürlich auch durch körperliche Belastung sein. Oder er hat eine sehr, sehr schlechte Schlafqualität.
Wie hältst du es mit dem Mittagsschlaf?
Ach, gerne. Gerne halte ich das mit dem Mittagsschlaf.
Ich mache das auch. Ich lege mich auch meistens mittags hin, wenn es geht. Ja. Und ich fühle mich dann besser.
Ja, also Mittagsschlaf ist so eine, für mich so eine Geschichte. Ich mache, manchmal brauche ich welche und manchmal brauche ich keine. Also es gibt Mittage, wo ich definitiv keinen brauche. Und es gibt Mittage, wo ich sehr, sehr gern Mittagsschlaf mache. Was ich für mich persönlich im Normalfall darauf achte, dass, wobei es mittlerweile auch von selber funktioniert, dass der maximal eine halbe Stunde lang ist. Weil wenn ich länger als die halbe Stunde liege, dann komme ich natürlich in die ersten richtigen Tiefschlafphasen auch rein. Und dann bin ich echt verkegelt nachher.
Ja, und wer schon mal den Begriff Powernapping gehört hat, der weiß, wovon du sprichst. Es gibt ja für alles einen Anglizismen mittlerweile. Ja.
Ja.
Und also jetzt haben wir unseren Mittagsschlaf, den haben wir damit auch abgehandelt. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch für Angewohnheiten oder schlechte Angewohnheiten, die uns ja eher ins Alter befördern? Also mit dem Strom schwimmen und dass wir, ja, was ist noch?
Also eine Angewohnheit, die uns tatsächlich sehr stark in Richtung Alter bringt, ist Schonung. Also wer sich schont, wird schneller alt. Weil unser Körper ist dafür gemacht, benutzt zu werden und gebraucht zu werden.
Wer rastet, der rostet.
Ja, da haut da wieder einen raus, der Ulrich. Hammer! Wo hast du nur immer diese Sprüche her, du Wahnsinn? Nee, so, so blöd dieser Spruch ist, er stimmt natürlich, er stimmt tatsächlich. Und zwar, unser Körper ist ein Wahnsinnsding. Also ist echt eine irre Geschichte und hat so ein, zwei Probleme da drin. Das eine Problem ist, wir kommen aus Jahrtausenden von Energiemangel. Also wir kommen aus einer Vergangenheit, die nie von Fülle geprägt war, sondern eigentlich immer von einem Mangel. Das heißt, wir hatten tendenziell immer ein bisschen zu wenig. Und unser Körper ist, oder unser Körper und Gehirn ist eine Einheit. Also es gibt nicht das Gehirn und den Körper, sondern es gibt einen Menschen, der einfach auch zusammenhängt. Das heißt, zwangsläufig körperliche Probleme schlagen sich auf die Psyche durch und aufs Gehirn durch und psychische Probleme schlagen sich auf den Körper durch. Also um das auch mal zu sagen, es gibt keine zwei Du, sondern du bist einfach eine Einheit, du bist Körper, Geist.
Da kenne ich aber Leute, die haben mehr als ein Du, mehr als ein Du, das kannst du mal glauben.
Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich weiß, gibt's ja diese netten Geschichten. Nee, wir kommen einfach aus einer Energiemangelgeschichte. Wir haben erst seit etwa 40, 50 Jahren wirklich Überschuss. Und unser gesamter Organismus ist eigentlich auf Sparen eingerichtet. Das ist zum einen mal ein Problem. Wir bewegen uns von Natur aus eigentlich nicht sehr gerne, weil das Energie verbraucht, im Prinzip unnötig verbraucht. Früher war Energie kostbar, weil wir Hungerphasen alles hatten. Also das meine ich jetzt mit Energie. Nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, wir reden hier gerade über Shishi.
Ja, und man hat auch die Energie gut verwalten müssen, weil früher war der Weg zum Supermarkt nicht vorhanden, weil mangels Supermarkt. Ja, wir mussten die Energie aufnehmen, um auf die Jagd zu gehen oder Felder zu bestellen oder Früchte zu sammeln, Wurzeln auszugraben und.
Ganz genau, das war mit Energieaufwand verbunden. Also diese Art von Energie ist da gemeint. Das heißt, unser Organismus versucht, Energie zu sparen, wo es nur geht. Und wenn wir etwas nicht nutzen, wird das im Prinzip abgeschaltet. Und der Körper baut es nicht mehr auf. Merkt man sehr schnell, wer sich mal so aus Spaß mal einen Arm bricht oder so, um das testen will, der wird merken, sobald er den Arm wieder aus dem Gips raus hat, ist da nur noch halb so viel Arm da, weil der Körper sich das nämlich weggespart hat, weil er es nicht mehr gebraucht hat. Einer der Gründe im Übrigen, warum man heute mit Schienen und mit Schrauben und Platten und ähnlichem Zeug arbeitet, dass man das gleich wieder weiter benutzen kann, auch wenn der Knochen an sich noch kaputt ist. Das ist das, was unser Körper macht. Und das heißt zwangsläufig, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir unseren Körper nicht benutzen, so wie es vorgesehen ist von der Natur aus, sprich uns bewegen, dann fängt der Organismus an, das abzubauen, weil er es nicht braucht und das wegzusparen. Und das fehlt einfach nachher. So blöd das jetzt klingt, auch mit zunehmendem Alter brauchen wir nicht unbedingt ein Ausdauertraining, weil die Ausdauer relativ gut erhalten bleibt. Was uns passiert ist, wir werden von einem Auto angefahren, wir fallen eine Treppe runter. Das sind Dinge, die passieren, oder ein Stuhl runter oder sonst irgendwas. Das heißt, alles sehr kurze sogenannte Impact-Geschichten, also ganz, ganz kurze Ereignisse. Und da hilft es einfach, wenn man sehr viel Kraft hat, sehr viel Material um sich rum hat, Muskulatur hat, wenn die Knochen stabil sind, und die Knochen sind eben auch dann stabil, wenn sie benutzt werden. Damit sind wir dann eben auch, du hattest ja gefragt, was kann man tun, was kann man nicht tun. Je mehr älter, desto mehr Krafttraining. Ganz, ganz klare Aussage. Benutz den Körper, heb einfach schwere Sachen hoch, trag schwere Sachen durch die Gegend, egal wie. Und wenn es beim Spazierengehen voller Rucksack ist, wo drei Steine drin sind, das wird dich länger jung halten.
Ja, und dann ist natürlich auch noch, was man nicht vergessen darf, der Darm, durch den der Speisebrei verdaut wird, der hat keine eigene so richtige Muskulatur. Und wenn wir die ganze Zeit uns nicht bewegen, dann wird der Speisebrei nicht in der richtigen Geschwindigkeit durch den Darm hindurchgeführt und der Speisebrei fängt an zu faulen, es entstehen Giftstoffe, die vom Körper aufgenommen werden und wir erkranken. Deshalb Bewegung. Was gibt es noch, was dem Anti-Aging ja widerspricht? Also was kann man noch machen, um jung zu bleiben?
Man kann jung denken. Genauso wie man den Körper trainieren kann, kann man den Kopf trainieren. Auch das hängt zusammen. Man kann über das körperliche Training im Übrigen auch den Kopf sehr gut trainieren. Das heißt jetzt für jemand Jüngeres, lern irgendeine neue Sportart, mach neue Bewegungsgeschichten, turn einmal das Kamasutra rauf und runter, hab Spaß dabei. Das wären solche Dinge. Wer älter ist, beispielsweise eine coole Geschichte, neue Sprache lernen. Das wäre so eine tolle Sache, um das Gehirn jung zu halten und funktional zu halten. Letztlich sogar tatsächlich auch eine gewisse Demenz. Nicht Vorbeugung, weil das ganz so nicht funktioniert, aber man kann die Gehirnfunktionen besser erhalten. Also wir sind ja so überschüssig funktional, dass man ein normales Leben auch mit einem halben Gehirn führen kann. Also da gibt es Beispiele.
Ich sage jetzt nichts.
Ja. Klingt jetzt völlig schräg, aber es ist faktisch wirklich so. Es gibt Leute durch Krebserkrankungen und Ähnliches mehr, denen man in der Kindheit Gehirnteile entfernen musste, die mit einem halben Gehirn ganz normal lebensfähig sind. Also wir haben so Überschuss bei uns von unseren Fähigkeiten her, dass das reicht. Und wenn ich das trainiere, je höher meine Ausgangsleistung gehirntechnisch war, umso weniger macht sich die Demenz nachher bemerkbar. Also das kann man damit eine gewisse, ich kann es nicht aufhalten und das ist auch kein Heilmittel oder irgendwas, aber ich kann den Prozess einfach verlangsamen durch ein Training. Und das wäre eben, ja, neue Sprache lernen, einen neuen Tanz beispielsweise lernen. Auch das ist eine Geschichte, die das Altern in gewisser Weise auffällt, ist im Übrigen auch Bewegung. Ich komme ja beim Tanzen auch so ein bisschen ins Atmen und der Puls geht etwas hoch.
Ein bisschen ins Atmen. Moment, ein bisschen ins Atmen, ein bisschen ins Schwitzen. Also ich glaube, wenn man das richtig macht, da bist du
ja,
brauchst eine Dusche danach. Ja?
Also richtig Tanzen ist, das Sport. Kann Leistungssport sein. Also das kann Leistungssport sein, ganz klar. Man kann das immer von bis betreiben. Ganz, ganz klare Geschichte.
Was hältst du von Rauchen und dem Genuss von Alkohol?
Also, bei Rauchen brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, das ist jedem klar. Eine der schädlichsten Dinge, die es überhaupt gibt für den Körper, lassen. Einfach nur lassen. Weil sehr, sehr negativ, sehr stark alternd, sehr stark krebserregend, etc., etc. Also es gibt außer diesem wunderbaren Mundstuhl, den man nach so einer Zigarette hat, eigentlich keinen Grund zu rauchen. Und damit gibt es eigentlich gar keinen Grund zu rauchen.
Also Rauchen ist eine Sucht, aber Rauchen ist eine Sucht, ich bin abhängig. Was soll ich jetzt da tun?
Du kannst dich aus jeder Sucht rausziehen. Also Nikotin ist zum Glück ein sehr schwaches Suchtmittel. Jetzt schreit jeder Raucher, schreit entsetzt auf. Nein, das ist ganz schlimm und das weiß man doch. Nein, es ist nicht schlimm. Es ist deshalb nicht schlimm, weil Nikotin im Körper eine extrem kurze Halbwertszeit hat. Kann man daran sehen, dass ein Raucher im Prinzip jede Stunde versucht nachzulegen, weil nämlich der Nikotinspiegel schon wieder runter ist.
Nein, das stimmt nicht. Moment, muss ich korrigieren. Nachts nicht.
Er geht auch runter. Morgens sind die meisten Raucher ziemlich clean. Das ist ja der Grund, warum ein guter Raucher, also ich habe mal ordentlich geraucht, sich morgens als erstes mal eine Fluppe anzündet, dass er den Pegel wieder hochkriegt, dass er überhaupt einigermaßen lebensfähig ist. Es bleibt ein Rest Nikotin drin.
Ja, was ich sagen wollte, ist, wenn jemand sagt, er kann mehrere Stunden nicht ohne Nikotin auskommen, das funktioniert wirklich. Ich meine, nachts wird es ja auch gemacht. Und wenn wir irgendwie eine Überseereise mit dem Flugzeug starten, ja, und das 6, 7, 8 Stunden im Flugzeug sitzen, dann funktioniert das auch. Man soll es kaum glauben.
Eben.
Und wenn wir, also, das Spannende beim Fliegen ist ja auch das, dass der Raucher in der Regel, nicht alle, aber viele, die sind entspannt. Und weißt du, wann das wieder losgeht, diese Nervosität wieder losgeht? Hallo, hier spricht der Kapitän. Wir befinden uns im Landeanflug auf unserem Zielflughafen. Ja, Gott sei Dank, ich kann eine Kippe rauchen. Aber 6 Stunden vorher war alles okay, gell?
Es ist wirklich so. Es ist nicht schwierig, mit Rauchen aufzuhören, auch wenn alle Raucher das nicht hören wollen. Leute, es ist nicht schwierig. Wie gesagt, ich habe es schon 100 Mal probiert und schaffe es jeden Tag neu. Das meine ich damit nicht. Den Joke kennt, glaube ich, auch jeder gute Raucher. Nein, man kann es wirklich aufhören. Das Hauptproblem ist ein psychisches. Was mache ich mit meinen Fingern? Was tue ich, wenn ich bei den Kollegen nicht mehr dabei stehe? Und man hat sich an dieses Rauchen konditioniert.
Das ist richtig. Dann mit den Kollegen nur ganz nebenbei, liebe Raucher. Man kann sich mit anderen Menschen auch unterhalten. Man soll es wirklich kaum glauben. Ohne Kippe. Das funktioniert. Könnt ihr gerne ausprobieren.
Ich habe davon gehört. Also ich halte es auch für völlig wahnsinnig, aber ich habe davon gehört. Ist richtig.
Sensationell.
Ich kenne keinen, aber also soll es geben.
Doch, wir zwar unterhalten uns jetzt auch ohne Kippe. Also es funktioniert.
Ist richtig. Das können wir jetzt allen erzählen. Sieht doch keiner.
Das stimmt. Das stimmt natürlich. Wie stehst du zu Alkohol? Insbesondere dem isotonischen Bier.
Wie ich zum Alkohol stehe, mittlerweile anders als noch vor einem guten Jahr. Ich trinke nicht mehr und ich habe im Moment auch nicht vor, das wieder anzufangen. Also jeder muss für sich selber wissen, was er tut. Also das gilt für Zigaretten, das gilt für Gras, das gilt für was auch immer und das gilt auch für Alkohol. Von den Fakten her ist einfach ganz klar, Alkohol ist ein Zellgift, Alkohol ist ein Nervengift. Und zwar grundsätzlich. Alkohol hat in keiner Form irgendeine positive Wirkung. Alkohol hat nur negative Wirkungen.
Da fragst du mal die Leute auf dem Oktoberfest, da wirst du eine andere.
Ja, da siehst du die negativen Wirkungen ja besonders schön.
Das stimmt auch.
Da gibt es ein geiles Lied dazu, die Lederhosen sind vollgepisst und so ein Punklied, ganz wüste Geschichte. Ich habe ja 2 Jahre lang in München gelebt. Ich kenne das Spiel ja, ich war etliche Male auf der Wiesn. Also da sieht man mal, was Alkohol aus Menschen machen kann. Nee, es ist definitiv so, Alkohol ist nicht gut. Es wird bei uns viel zu harmlos betrachtet, muss ich ganz klar sagen. Ich bin selber dieser Geschichte auch mit Wein und der Gesundheit von Wein und die Franzosen trinken ja auch und der Rotwein ist gut und da gibt es Studien. Also die Studien hat man mittlerweile festgestellt, dass sie massiv fehlerbehaftet sind.
Ja, und die Russen, die trinken Wodka, ne? Ja, also jeden
genau.
Tag.
Sie sind ja auch toll. Ja. Ja, wir mögen ja alle Russen, lieben wir ja alle. Nein, das hat ja mit dem Alkohol alleine nichts zu tun. Ja, nein, das ist, was ich mittlerweile ganz klar sagen muss, also Alkohol verändert abgesehen davon auch Dopaminstoffwechsel, anderen Botenstoffstoffwechsel, also er verändert die Psyche total. Vorausgesetzt, man trinkt regelmäßig. Regelmäßig bedeutet in diesem Falle, wenn es um Alkohol geht, ein alkoholisches Getränk, fallen alle tot um, pro Woche. Mindestens ein alkoholisches Getränk pro Woche, sprich eine halbe Bier, ein Viertel Wein, 2, 3 Schnäpse oder was auch immer, pro Woche gilt als regelmäßiger alkoholischer Genuss und das reicht, diese Veränderung im Gehirnstoffwechsel auszulösen, im Dopaminstoffwechsel auszulösen und aufrecht zu erhalten.
Wie hat sich dein Leben verändert, nachdem du dem Alkohol entsagt hast?
Um Welten besser. Nach einer kurzen Durchhängephase, die ich aber nicht weiß, wo sie herkommt, weil das im Rahmen von, also ich habe aufgehört, kann ich klar sagen, im November. Oh, dann ist noch gar nicht ganz ein Jahr. Okay, ich habe im November aufgehört und bin dann voll in diese Erkältungssaison reingerutscht, hatte dann auch nochmal eine Erkältung, Grippe, Corona-Infekt etc. pp. Also ich hatte ein halbes Jahr, was nicht sehr lustig war. Seitdem aber richtig geil, alleine schon festzustellen, dass man sonntagmorgens was machen kann. Und dass man auch den Montag nicht braucht, um sich vom Wochenende zu erholen. Also das ist cool. Das sind Erfahrungen, die sollte jeder Mensch mal machen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also um das klar zu sagen, ich war kein Säufer. Ich habe also für das, was normale Menschen sagen würden, ja, ich habe eben in der Woche, ich sage mal, 3-4 Mal ein, 2 Gläser Wein getrunken, habe ab und zu mal einen Whisky getrunken, habe ab und zu mal 1-2 halbe getrunken. Also so das ganz, 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 ganz normale, ohne besonders rauszugehen. Am Wochenende war es dann auch mal zu viel. Aber auch da nicht so, dass es irgendwie mit
Du hast dich nicht Koma weggeschossen. Du hast dich nicht weggeschossen.
Nein, nicht mit Koma oder Erbrechen oder weiß der Kuckuck was, sondern immer noch so, dass ich einigermaßen ohne Verlust der Muttersprache ging das durch. Und es ist seit ich nicht mehr trinke.
So einigermaßen, dass du noch Auto fahren konntest.
Genau. Okay, gut. Die Polizei hat das immer anders gesehen, aber ich konnte noch prima. Nee, ich hab noch nie einen Führerschein weggehabt wegen Alk, also ganz sicher nicht. Und deshalb würde ich heute sagen, versucht nicht zu trinken, keinen Alkohol, auch nicht immer mal wieder wenig, sondern wenn ihr schon das Gefühl habt, dann lasst euch 3 oder 4 Mal im Jahr volllaufen.
Aber was ist mit alkoholfreiem Bier?
Coole Geschichte. Also wer es geschmacklich mag, wem das was gibt, ist das eine gute Geschichte. Also da hat es zwischen 0,0 und 0,5 Prozent, Volumenprozent Alkohol drin, also das ist okay. Obstsäfte haben auch von Natur, also nicht von Natur aus, aber so wie sie hergestellt werden, haben auch geringe Alkoholmengen. Also alkfreies Bier ist eine geile Geschichte. Alkoholfreien Wein, muss ich ehrlich sagen, muss man nicht gehabt haben.
Ich zumindest nicht. Ich bin mal zum Getränkehändler und habe mir alkoholfreies Bier gekauft. Und von jeder Sorte eine Flasche. Und es war auch gut gekühlt. Also alkoholfreies Pilz, alkoholfreies Export oder Helles, kannst ja, also furchtbar. Was meiner Meinung nach gut schmeckt, ist alkoholfreies Weißbier, also Weizenbier. Das kann man trinken. Also gut gekühlt.
Das ist jetzt.
Ich möchte keine Werbung jetzt machen für irgendeinen Hersteller, deshalb sage ich das nicht.
Aber wenn jemand aufhören will, kann das ja durchaus auch eine Hilfe sein. Mhm. Probiert es aus. Ich persönlich habe für mich ein paar Biersachen gefunden, wo ich sage, schmecken mir sehr gut, aber das ist sehr neu. Also bis vor 3 Jahren hättest du mich mit alkoholfreiem Bier, eigentlich bis vor 2 Jahren noch, weiß Gott wohin, jagen können. Weil es nicht geschmeckt hat, weil es diesen komisch malzig, hopfigen, seltsam süßlichen Geschmack hat, der für mich auch unangenehm und eklig war. Das hat so ein bisschen geschmeckt wie das, ich habe in München am Stiegelmeierplatz gewohnt und da hat es immer von drüben von der Brauerei, wenn die am Melzen waren und am Brauen waren, hat es immer so diese Wolke rübergetrieben in meine Wohnung.
Ich hatte das Büro früher in der Nymphenburger Straße, also gleich um die Ecke, und da kenne ich diesen Geruch her. Boah.
Und so hat das alkfreie Bier geschmeckt und ich fand es grauenhaft. Ja. Und mittlerweile gibt es ein paar Sorten, die sind gut, muss aber jeder ausprobieren. Alkfreien Wein habe ich noch nicht gefunden, der mir wirklich schmeckt. Alkoholfreier Sekt geht manchmal, weil die Kohlensäure so ein bisschen zusätzlichen Pep bringt. Aber es gibt ja tolle andere Sachen. Es ist ja nicht so, als gäbe es sonst nichts zum Trinken.
Was hältst du von Anti-Aging-Produkten, die man entweder einnimmt, Nahrungsergänzungsmittel, oder sich auf die Haut schmiert, um weniger Falten zu haben? Fangen wir mit dem ersten an. Fangen wir mit denen an, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die man zu sich nehmen kann, die exorbitant teuer sind. Und was hast du für eine Einstellung dazu?
In 90-95% der Fälle einfach exorbitant nutzlos. Die sorgen dafür, dass die Kläranlagen was zum Tun haben, weil es durch den Körper letztlich durchgeht. Wir haben meistens, nicht immer, aber meistens das, was man braucht. Wenn jemand Nahrungsergänzung nehmen will, dann lass bitte eine Untersuchung machen, lass idealerweise noch dein Essverhalten checken, weil bestimmte Dinge, wie jetzt beispielsweise Magnesium, lassen sich aus einer Blutprobe nicht auslesen, weil beispielsweise beim Magnesium etwa 90% von dem, was im Körper vorhanden ist, ist in der Zelle gespeichert und zirkuliert nicht im Blut. Also wenn im Blut ein Magnesiummangel feststellbar ist, dann ist das entweder eine ganz kurzfristige Geschichte oder du bist eh schon halbtot, weil im Körper so wenig Magnesium ist, dass auch im Blut keins mehr ist.
Also Nahrungsergänzungsmittel deiner Meinung nach sinnfrei?
Zu 90% ja, sinnfrei. Okay.
Und wenn man welche zu sich nimmt, dann bitte in der Kombination, dass sie auch vom Körper aufgenommen werden können. Es gibt welche, die schließen einander aus. Ich glaube, Zink und Selen, das sollte man nicht gemeinsam nehmen. Das sollte man ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Ja.
Es gibt so ein paar Dinge, die nicht ganz ideal miteinander funktionieren. Das ist richtig. Ich würde, wenn ich sowas nehme, dann auch schon immer versuchen, das zum Essen dazuzunehmen, dass es zumindest mal in diesem Nahrungsbrei quasi wie ein bisschen verdünnt wird und mit natürlichen Stoffen in Anführungszeichen in Kombi damit drin ist. Aber wer versucht, möglichst viel frisch respektive nicht sogenannte industrielle Nahrung zu sich zu nehmen, der braucht das üblicherweise nicht. Also es gibt Sonderfälle, ja, aber dann bitte lass dich vorher checken und haust dir nicht einfach rein. Es gibt ein paar Dinge, wie jetzt beispielsweise Vitamin B und sowas. Ja, das frisst deinen Geldbeutel leer und macht den Urin schön gelb und landet eben nachher in der Kläranlage. Und du bist die Kohle los, hast keinen echten Effekt davon, aber auch keinen echten Schaden, wohingegen andere Dinge. Es muss dann viel sein, das ist schon klar, aber Vitamin D beispielsweise ist jetzt nichts, was man in Riesendosen massivst in sich reinstopfen sollte, weil einfach das ist kein ganz, ganz großes Risiko, aber es gibt diese Organkalzifikationen. Man weiß, dass Vitamin E bestimmte Nachteile hat, auch wenn es um Herzrhythmusstörungen und sowas geht. Das wird auch mit Omega-3-Fettsäuren wird das getestet. Also alles, was wir in Mengen in uns reinhauen, die wir mit dem Essen nicht nehmen könnten, ist einfach sehr, sehr kritisch zu sehen, weil dann eben doch da gilt einfach nicht das Motto, viel hilft viel und wird schon nichts machen. Das kann durchaus negative Effekte haben. Also vielleicht auch insofern spannend, unser Körper braucht einen gewissen Stress, um sich weiterzuentwickeln und seine Reparaturmechanismen in Gang zu setzen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Sportbereich, wenn ich einem Sportler sehr viel Antioxidantien gebe, also Vitamin A, C, E, das sind so klassische Antioxidantien, dann ist das Training, was der macht, weniger effektiv, weil diese Vitamine einen Teil des Zellstresses, der durch das Training ausgelöst wird, quasi abfangen. Und der Körper nicht mehr entsprechend darauf reagiert. Also er muss mehr trainieren, um den gleichen Effekt zu erreichen. Also das sind immer Dinge, die haben was Gutes und die haben was Schlechtes. Und das kann in die eine Richtung kippen und in die andere. Versucht das über Essen, über Ernährung, über eure Nahrungsmittel hinzukriegen. Ist der viel, viel bessere Effekt wie irgendwie Pillen, Tabletten, Pulver und selbst Pulver, die euch als ultra toll und total natürlich verkauft werden. Muss man sich dann mal anschauen, was drin ist, dann sieht man, dass da zwar ein bisschen jetzt beispielsweise Obst-Gemüsepulver drin ist, dass da aber die Vitamine, die eigentlich drin sind, nicht aus dem Obst- und Gemüsepulverchen rauskommen, sondern eben auch als ganz normale Vitamine einfach zugesetzt sind.
Hat die Psyche auch etwas mit dem Altern zu tun? Ich habe auf deiner Webseite einen ganz, ganz tollen Spruch gelesen und ich liebe diesen Spruch, ja, seitdem ich ihn gelesen habe. Und der Spruch heißt, wenn du dein Problem lösen kannst, wozu dann Sorgen machen? Und wenn du es nicht lösen kannst, wozu dann Sorgen machen?
Ja, das ist in seiner Einfachheit so genial, dieser Spruch.
Ja.
Das ist wirklich, wo ich den das erste Mal gehört habe, Shantideva war das, glaube ich, der den rausgehauen hat. Das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Also Stress kann immer positiv sein, wenn der Stress im Wechsel mit Erholung kommt. Weil dann der Körper in der Erholung eben aufbaut und sich vom Stress erholt und insgesamt resistenter oder wie man das heute so schön sagt, resilienter wird. Wenn aber dieser Stress zum Dauerstress wird, weil ich mich drüber aufrege, dass wieder mal 370.000 Flüchtlinge oder dieses oder jenes oder die scheiß Politiker und das mein
Chef oder Ehepartner.
Genau, die Mitarbeiter, die Unfähigen und ich muss immer und alle wollen immer nur. Wenn ich tagtäglich damit lebe, abends damit ins Bett gehe, morgens damit aufwache, dann hat der Körper keine Chance mehr, sich aus dieser Negativschleife zu erholen. Und das schlägt dir auf den Körper logischerweise durch. Wir sind eine Einheit.
Ja, und zumal ja auch der Geist, sagen wir mal Geist, ja, oder unser Hirn verarbeitet ja natürlich auch alle Eindrücke, besonders die, die kurz vorm Schlafen aufgenommen wurden, sprich die Nachrichtensendungen. Und wenn wir besonders in letzter Zeit uns da die Nachrichten anschauen, blutige Menschen und erschossene Fußballfans, ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Oktober 2023, da ist ja mit den Palästinensern Israel, da ist ja gerade ein Konflikt.
Ne? Ja, und läuft gerade recht viel.
Ja, läuft gerade recht viel. Und wenn wir uns das dann mehrfach noch am Abend anschauen, dann kann es sein, dass wir am nächsten Morgen mit einem unguten Gefühl aufwachen und der Körper die ganze Zeit Stresshormone auch ausgeschüttet hat. Und diese Stresshormone, die sorgen wiederum dafür, dass der Darm in Mitleidenschaft gezogen wird. Und der Darm, bitte korrigiere mich, ist die Hauptproduktionsstätte von Stoffen, die für unser Immunsystem wichtig sind.
Ist durchaus korrekt. Also der Darm, ich bezeichne den immer so ganz gern als Trainingsfeld fürs Immunsystem. Weil wir natürlich im Darm, der ist zwar im Körper, aber er gehört nicht zum, also das Darminnere ist eigentlich Körperoberfläche und damit eine Kontaktfläche zur Umwelt. Und über diese Kontaktfläche kommt unser Organismus in Kontakt mit Stoffen, mit Bakterien, mit Viren, mit Pilzen, mit anderen Molekülen und übt und trainiert daran. Und es gibt auch, manchmal wird das so ein kleines bisschen kurios auch rübergebracht, aber das würde allein nochmal 7 andere Podcasts füllen.
Oh, ich habe Zeit, es ist kein Problem. Wir können auch 7 andere Podcasts machen. Also ich bin da völlig offen.
Es gibt eine direkte Darm-Gehirn-Achse, wo eben Botenstoffe ausgetauscht werden. Und also nicht im Sinne, es gibt ja diese irren Verschwörungstheorien mit Reptiloiden und was weiß ich, was nicht alles, wer uns fernsteuert. Trotz allem tatsächlich haben die Darmbakterien eine gewisse Tendenz oder eine gewisse Möglichkeit, über Botenstoffe das Gehirn in Richtung Nahrungsaufnahme und so bestimmte benötigte Stoffe auch zu trimmen und da entsprechend Botenstoffe auszusenden, was wir brauchen. Nur auch so, um eine völlig verrückte Geschichte rüberzubringen im Rahmen von nutzlosen Fakten, nur um es mal gehört zu haben. Also die Darmbakterien oder die Zellen, die wir über die Darmbakterien haben, übersteigen uns die Zahl unserer Körperzellen, ich glaube, um das 100- oder um das 1000-fache. Also das meiste von uns sind wir gar nicht. Gast, oder sind es eben doch?
Gast im eigenen Körper.
Ne? So mehr oder weniger.
Und da kommen wir auch wieder zum Anfang vom Podcast. Ich sagte es ja bereits, dass damit der Speisebrei zur richtigen Zeit am richtigen Ort sich in unserem Darm befindet, ist Bewegung. Wir kommen zum Anfang. Spazierengehen.
Absolut notwendig.
Spazierengehen, Klammer auf Wandern, Klammer zu. Notwendig. Und da kommt gleich ein Tipp von mir. Und der Tipp ist, falls möglich keine schwere Nahrung und keine Rohkost am Abend zu sich nehmen. Meiner Meinung nach, du kannst, vielleicht hast du eine andere, weil da wird nämlich im Schlaf, da, also im Bett, da liegen wir ja meistens und schlafen, nicht immer, aber mehrheitlich. Und dann wird der Speisebrei nicht in der richtigen Geschwindigkeit durch den Darm hindurchgeführt und dann entstehen Blähungen. Wir kennen das, boah, der Sauerbraten gestern Abend, ja, boah, der war so schwer, ich habe so unruhig geschlafen. Ich habe unruhig geschlafen. Warum? Weil es in der richtigen Geschwindigkeit nicht durch den Darm hindurchgeführt wird. Deshalb vielleicht am Abend was Leichtes essen.
Und vor allen Dingen, also gibt's nichts zu widersprechen, vor allen Dingen auch bitte mit reichlich Abstand, eben auch, du bist dann noch aktiv, mit ausreichend Abstand zum Schlafen gehen essen. Also 3 Stunden, 4 Stunden wären so eine Idealgeschichte. Und dann hauen wir den von vorher noch kurz raus. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt noch weiterreden. Etwa auch 6 Stunden, 7 Stunden vor Schlafen kein Koffein mehr.
Ups.
Das bedeutet kein Kaffee, keine Cola, solche Dinge, also wirklich in Nähe. Und das sind 6 Stunden, sind relativ nah. Da gibt es auch ganz gute Messungen dazu. Kein Problem, mit Koffein zu schlafen. Also es geht nicht darum, dass du, es gibt manche Leute, die können mit Koffein nicht schlafen, das ist richtig. Das ist aber nicht das primäre Problem, weil es gibt dann auch wieder, ja klar, ich kann abends noch 3 Tassen Kaffee trinken, schlaf trotzdem. Ja, ist richtig, aber du schläfst schlechter. Und das ist definitiv messbar, dass man schlechter schläft. So wie man beispielsweise auch mit Alkohol im Blut schlechter schläft. Die Erholung ist einfach nicht die, weil der Körper das abarbeiten muss.
Ja, es kommt nur auf die Menge drauf an, ja, beim Alkohol. Aber du hast völlig recht. Am nächsten Morgen ist man vielleicht verkatert, hat mehr Bauchschmerzen, man hat was weiß ich was. Und die Denkfähigkeit ist natürlich, also kognitiven Fähigkeiten sind natürlich dann eingeschränkter. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts und die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um, naja, bei uns nicht, wir sind da flexibel. Ja. Und wir kommen langsam zum Ende vom Podcast. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass ihr festgestellt habt, dass der Ralf wirklich Ahnung von dem hat, was er sagt. Ja, wie gesagt, über 40, 50 Jahre Fitness und Gesundheit.
Na, 50 noch nicht, aber 40.
Bitte?
50 sind es noch nicht. Ich bin ja erst 59. Also ich habe noch nicht mit 9 Jahren angefangen, daran zu arbeiten.
Ja, das sind wahrscheinlich,
aber
das
so ist meine, mit 15, meine, 16 ging es los.
Ja, also meine Dyskalkulie hat er wieder durchgeschlagen. Ja, also Dyskalkulie, jemand, der nicht rechnen kann ohne iPhone. Und nee, Quatsch. Also über 40 Jahre und wer glaubt, dass er den Ralf einmal kontaktieren möchte, weil der hat wirklich Ahnung. Ja, auch wenn der Podcast, und ich finde das auch richtig gut, ein bisschen lustiger ist, nicht so langweilig. Ja, wir reden nicht über eine Beerdigung, sondern wir reden über das Leben. Und da darf man auch mal lachen.
Ja, also ich jedenfalls. Unbedingt. Also Humor ist auch was, was lebenserhaltend wirkt.
Absolut.
Oder lebensverlängernd wirkt.
Ja, völlig. Ja. Und wer mit ihm mal Kontakt aufnehmen möchte, der kann den Ralf erreichen unter
ganz einfach über ralfgabler.de.
Ralfgabler.de.
Ralf Gabler zusammengeschrieben und Ralf bitte mit F.
Und Ralf bitte mit F. Und wem das gerade zu viel Informationen war bezüglich der Webseite, die Webseite ist natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, der Podcast könnte noch Stunden weitergehen, ja, aber wir müssen irgendwann mal zum Ende kommen.
Ja.
Und ja, ich wünsche euch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt. Bedanke mich recht, recht herzlich beim Ralf und würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal jetzt abonnieren würdet und natürlich auch, wenn der Ralf und ich mal wieder zu einer neuen Episode uns hier treffen würden. Weil es war wirklich, wirklich spaßig, aber auch, und es ist ganz, ganz wichtig, informativ und hat euch hoffentlich ein bisschen weitergebracht. Also nehmt Kontakt zum Ralf auf. Servus, bye bye. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und
ich bin Ralf Gabler und habe mich riesig gefreut, mit dem Ulrich hier zu quatschen. Ich rede sehr gerne mit Leuten, deshalb das Angebot ist ernst gemeint. Wer irgendwie eine Frage hat, kontaktiert mich gerne. Da möchte ich noch eins dazusetzen. Bei mir gibt es gerade rechts unten auf der Homepage so einen kleinen blauen Knopf mit drei Punkten drin. Da könnt ihr direkt Fragen eingeben, die ich dann zwar nicht beantworte, aber die jemand beantwortet, den ich trainiert habe. Lasst euch überraschen, probiert's aus und ihr habt darüber auch die Möglichkeit, mich dann noch zusätzlich zu kontaktieren, wenn euch die Antworten, die dort rauskommen, noch nicht ausreichen.
Da bin ich mal gespannt. Das machen wir, das schauen wir mal nach.
Ganz coole Nummer, vielen, vielen Dank und wer weiß, man sieht sich ja immer zweimal im Leben.
Ja, oder dreimal, schauen wir mal. Tschüss.
Ja, ciao.